Es gibt eine Argumentationsstrategie vor Gericht, die was mit dem jungen Alter zu tun hat, was für uns heute besonders interessant ist, nämlich dass so junge Mädchen oder Kinder für sexuelle Handlungen nicht geeignet sind. Und das führt dann dazu, dass also auch der Straftatbestand Inzest für nicht gegeben gehalten wird und die Väter eben dann in der Tat recht geringe Strafen nur gewärtigen müssen. Ja? Dieses Argument, dass je jünger das Kind, umso unwahrscheinlicher sexuelle Kontakte sind, ist was, was uns heute empört. Ja? Und das ist auch richtig so, denke ich. Und wenn man das dann in den Akten liest, und das habe ich ja nun über Jahre gemacht, dann stellt sich ein gewisser Ärger auch darüber ein.
Den Straftatbestand sexueller Missbrauch Minderjähriger gab es in Preußen erst seit 1794. Bis dahin wandte man den Inzestparagraphen an, und zwar oft, indem man die Tat umdeutete, verharmloste und den sexuellen Missbrauch überging. Zum Beispiel wurden die Täter nicht wegen Inzests mit langer Festungshaft bestraft, sondern nur wegen Ehebruchs, wenn der Vater mit seiner Tochter oder Stieftochter schlief.
Das ist also eine ganz absichtsvolle Form der Verschleierung und Dethematisierung.
Die Väter geben an, von der Attraktivität ihrer Töchter oder von ihrem Trieb überwältigt worden zu sein. Sie reklamieren einen Besitzanspruch auf die eigene Tochter. Sie zitieren die Bibel, die Geschichte von Lot und seinen Töchtern.
Und die Richter sagen, naja, er dachte eben, er hat es gemacht wie Lot mit seinen Töchtern. Das ist eben so, ja. Das wird ihm also strafmildernd angerechnet.
Claudia Jarzebowski analysiert diese und andere Fälle in ihrem Buch.
Vater und Tochter, also da gibt es den Fall der jungen Frau, die also angibt, von zu Hause geflohen zu sein. Die schreibt einen Brief an das Gericht oder lässt diesen Brief schreiben und steht am Ende selbst als verurteilte Inzesttäterin da und muss ins Arbeitshaus gehen. Ihr Vater wird zu einer Festungsstrafe verurteilt, aber diesem Verfahren ging wirklich ein mehrjähriges Martyrium voraus, ne?
Im 19. Jahrhundert setzt sich die Dethematisierung, Umdeutung und Verharmlosung fort. Der Vater-Tochter-Inzest wird aus dem erstarkenden Bürgertum herausdefiniert. Sexueller Missbrauch finde nur in den Unterschichten statt. Ende des 19. Jahrhunderts richteten dann Ethnologen ihre Aufmerksamkeit auf wilde Völker, ihre Sitten, Gebräuche und auf ihr Sexualverhalten, damit auch auf das Inzestverbot.
Das Heim wird von blutschänderischer Befleckung weder durch die Gesetze noch durch die Erziehung oder Sitten reingehalten, sondern durch einen Instinkt, der die geschlechtliche Liebe zwischen den nächsten Verwandten zu einer psychischen Unmöglichkeit macht.
Schreibt Edward Westermarck, ein in England forschender finnischer Philosoph und Ethnologe.
Die Ethnologen haben sehr viel gesehen, was sie aus ihrer eigenen Gesellschaft mitgebracht haben. Die haben immer gesucht nach der monogamen heterosexuellen Struktur und die gab es nicht. Und insofern waren sie etwas verwirrt und mussten das, was sie da sehen, nun aber doch in eine Ordnung bringen. Und die Ordnung zum Beispiel hieß eben, dass es diese Incestscheu gegeben hat, um einfach zu verstehen, wie die alle miteinander zusammenleben konnten. Also sozial zusammenleben konnten, nicht sexuell, sondern sozial miteinander leben konnten.